Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie und euch alle herzlich begrüßen und hier willkommen heißen zu unserer Veranstaltung der Verfassungsschutz Gefahr für die Demokratie von den Berufsverboten bis zum NSU-Skandal. Das Wort Verfassungsschutz ist dabei in Anführungsstrichen geschrieben. Nicht allen, auch Redakteuren der beiden hannoverschen Tageszeitungen, ist das aufgefallen, dass dieses Wort in Anführungsstrichen steht. Und das hatte keine Layoutgründe. Unser kürzlich verstorbener Freund und Genosse, der Kabarettist Dietrich Kittner, hat einmal sinngemäß gesagt, es muss ein Satiriker gewesen sein, der für diesen Haufen den Namen Verfassungsschutz erfunden hat. Ich glaube, er hat es auf den Punkt gebracht. Nicht wenige in diesem Raum haben reichlich unrühmliche Erfahrungen mit diesem Inlandsgeheimdienst gezwungenermaßen sammeln müssen. Insbesondere die Rolle beim NSU-Skandal wird heute Abend näher zu untersuchen sein. Berufsverbotsbetroffene haben sich in der Region Hannover im letzten Jahr zusammengeschlossen, um das Problem der politischen Diskriminierung stärker in das Blickfeld zu rücken. Wir sind ein kleiner, aber ich denke doch recht wirkungsvoller Kreis. Dass der Bezirksrat in Linden-Limmer, in dem Stadtbezirk Linden-Limmer, und auch der hannoversche Rat unlängst die Aufarbeitung der Berufsverbote gefordert hat und auch der Niedersächsische Landtag sich mit dieser Problematik beschäftigt hat und beschäftigen musste, ist auch maßgeblich auf unser Wirken mit zurückzuführen. Kurz vor Beginn der Veranstaltung haben wir ein Schreiben von Dr. Helmut Kramer bekommen. Herr Kramer aus Wolfenbüttel ist Richter außer Dienst. Er schrieb unter anderem, ich zitiere, ich freue mich, dass die niedersächsische Initiative weiterhin aktiv ist. Das ist auch bitter nötig angesichts der anhaltenden gesellschaftlichen Kräfte der Verdrängung und des Vergessens von zu demokratischen Zeiten geschehenen Unrechts. Die damalige Unterdrückung von Meinungsfreiheit und demokratischem Diskurs hat die Entwicklung der Demokratie stark zurückgeworfen. Ein wichtiger Beitrag der Entwicklung der Bundesrepublik zu einem Staat, der sich nur bedingt als demokratischer Rechtsstaat bezeichnen kann. Leider kann ich schon aus Altersgründen nicht so einfach kurz von Wolfenbüttel nach Hannover kommen. Doch möchte ich den Teilnehmern der Veranstaltung wenigstens so meine Verbundenheit bekunden. Zitat Ende. Neben Betroffenen aus dem ganzen Bundesgebiet, neben Betroffenen und Weggefährten und Mitkämpfern aus vergangenen Zeiten hier im Raum Hannover und Niedersachsen, nimmt insbesondere Gewerkschaftskollegen und Kolleginnen selbstverständlich an erster Stelle zu nennen. Dankeschön für die Unterstützung. Nimmt an unserer Veranstaltung auch der Landtagsabgeordnete Michael Hönsch teil aus Hannover. Michael ist Mitglied des Innenausschusses und wie heißt es, frisch gewählter Landtagsabgeordneter. Michael hat uns seine Unterstützung zugesagt. Es gab in der vergangenen Legislaturperiode einen gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen und Linken in Sachen Berufsverbot. Und zwar ging es da um die Einrichtung einer Kommission, die aufarbeiten soll, die auch die Entschädigungsfrage nicht ausklammern soll. Eine richtige Entschuldigung steht bis heute hin aus. Und Michael wird mit dafür sorgen und dafür sind wir sehr dankbar, dass die ganze Sache nicht in Vergessenheit gerät und im Landtag dann auf absehbare Zeit neu gestellt wird. Dankeschön, soweit.
Ich verschwinde, glaube ich, hier hinter dem Pult fast. Gut, Ich möchte Sie und euch auch noch mal ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Hannoverschen Initiativkreises gegen Berufsverbote. Ich glaube, der Matthias Witzer hat sich gar nicht vorgestellt eben mit Namen. Ich tue das jetzt für ihn. Mein Name ist Cornelia Boos-Siegling. Ich habe Berufsverbot seit 1975. Und ich habe möchte drei Dinge hier erledigen. Und zwar einmal möchte ich zunächst unseren Dank aussprechen den Sponsoren, die diese Veranstaltung, also heute Abend unsere Diskussionsveranstaltung, aber auch morgen unsere Berufsverbote-Konferenz, zu der ich Sie alle auch ganz herzlich einlade, die finanziert haben und unterstützt haben. Und das ist einmal der GEW-Landesvorstand Niedersachsen, bei dem wir uns zu bedanken haben. Dann ist es die Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen, denen wir auch ganz herzlich danken. Und nicht zuletzt hat uns das Verdi-Bildungswerk hier diese Räume zur Verfügung gestellt, diese wunderschönen Räume. Und auch da müssen wir ganz herzlichen Dank sagen. Sonst wäre das gar nicht zustande gekommen. Ich möchte Ihnen dann kurz sagen, wie der Ablauf der Veranstaltung sein soll. Und zwar wird es zunächst zwei Grußworte geben, kurz. Dann wird die Ulla Jelbke zu uns sprechen. Und als zweites kommt dann Dr. Rolf Gössner mit seinem Vortrag. Und anschließend gibt es eine hoffentlich ganz spannende und rege Diskussion. Und diese einzelnen Blöcke werden durch ein kleines kulturelles Rahmenprogramm unterbrochen oder beziehungsweise miteinander verbunden. Das wird dann der Schauspieler Bengt Kiene erledigen. Dann möchte ich Ihnen kurz jetzt schon vorab, damit das jetzt nicht zwischendurch noch passieren muss, unsere Referentin und unseren Referenten vorstellen. Dazu habe ich mir ganz viel auf den Zettel aufgeschrieben, aber ich hoffe, ich kriege das einigermaßen in aller Kürze erledigt. Und zwar nach dem Motto Ladies First fange ich mit Ulla Jelbke an. Ulla Jelbke ist Bundestagsabgeordnete, ist schon sehr, sehr lange, wie ich gegoogelt habe, im Deutschen Bundestag, und zwar schon seit 1990, damals als Abgeordnete der PDS. Heute ist sie in der Linksfraktion, der Fraktion der Partei Die Linke, und ist dort die innenpolitische Sprecherin. Ulla hat mal als Friseurin angefangen, ist inzwischen aber Diplomsoziologin und Volkswirtin und Journalistin. Und bevor sie im Bundestag war, war sie schon in Hamburg politisch aktiv und hat dort als Abgeordnete der GAL, der Grünen Alternativen Liste in Hamburg, sich mit Fragen, Migrationsfragen, Frauenfragen, innenpolitischen Fragen beschäftigt. Also das ist unsere erste Referentin und ich freue mich sehr, dass sie heute gekommen ist. Sie kommt direkt aus Frankfurt von den Blockupy-Aktionen und war da ganz schön strapaziert. Also umso mehr. Vielen Dank, Ulla. Ich gehe mal davon aus, dass Ulla Jelbke als Bundestagsabgeordnete der Linken auch eine Kundin des Verfassungsschutzes ist. Da können wir, glaube ich, ganz sicher sein. Dann möchte ich vorstellen unseren zweiten Referenten, das ist Dr. Rolf Gössner, der kommt aus Bremen. Rolf Gössner ist Rechtsanwalt und Publizist und in Bremen ist er stellvertretender Richter am Staatsgerichtshof Bremen und er ist dort, in der Deputation für Inneres der Freien und der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Bremen, also des Innenausschusses würden wir das hier, glaube ich, nennen. Und er ist, was ich ganz toll finde, der Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte. Und Herr Dr. Gössner ist schon sehr lange auch in der Abteilung Menschenrechte, demokratische Rechte hier in unserer Republik aktiv. Er ist Herausgeber bzw. Mitherausgeber zweier Zeitschriften. Das ist die Zeitschrift Osjetski. Da hat Ulla Jelbke übrigens auch oder arbeitet immer noch mit. Ne? Und dann ist er ganz wichtig, das kann man auch heute Abend, wer sich dafür interessiert, noch erwerben, gibt er mit heraus den jährlichen Grundrechtsreport. Ein ganz wichtiges Dokument hier für unsere Republik. Ich denke, das ist sehr interessant. Vielleicht mag der ein oder andere sich das nachher mal anschauen. Für sein demokratisches Engagement hat Dr. Rolf Gössner auch eine ganze Reihe von Preisen und Ehrungen bekommen. So 2008 die Theodor-Heuss-Medaille für demokratisches Engagement und dann 2012 den Karlspreis der Stadt Köln für engagierte Literatur und Publizistik. Und jetzt in diesem Jahr hat er bekommen den Kultur- und Friedenspreis der Villa Ichon in Bremen. Also, wir freuen uns sehr und wir denken, dass Herr Dr. Gössner uns auch ganz wichtige Sachen nachher mitteilen wird. Zu seinem zu seinem ganz persönlichen Engagement in Sachen Bekanntschaft mit dem Verfassungsschutz könnte ich vielleicht noch Folgendes sagen. Herr Dr. Gössner hat irgendwann mal herausgefunden, dass er insgesamt 38 Jahre vom Verfassungsschutz beobachtet, also sprich bespitzelt worden ist, und hat dagegen im Jahr 2008 Klage erhoben, also Gössner gegen die Bundesrepublik. Und man soll es nicht glauben, das Verwaltungsgericht Köln hat 2011 dieser Klage stattgegeben und hat festgestellt, dass also diese Überwachungspraxis, diese Bespitzelung als rechtswidrig einzustufen ist. Ja, immerhin. Ne? Also können wir jetzt davon ausgehen, dass er nicht mehr beobachtet wird? Okay, ja, das war die Vorstellung unserer Referentin und unseres Referenten. Ich möchte vorab noch ansagen, dass hier im Raum Fotos gemacht werden von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die Fotos sollen ein bisschen einen Eindruck dienen der Dokumentation der Veranstaltung, sollen ein bisschen einen Eindruck der Veranstaltung erwecken. Und es soll so aufgenommen werden, dass also ihre Persönlichkeitsrechte geschützt bleiben, also eher so von hinten, und es wird darauf geachtet, dass also dann die Fotos, wenn sie irgendwo veröffentlicht werden, sie also jetzt nicht persönlich, also in Nahaufnahme oder so darstellen. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Okay, so, jetzt kommen wir schon zum allerersten Teil, und ich möchte zunächst Richard Lauenstein bitten für die GEW Niedersachsen. Richard Lauenstein ist Geschäftsführer der GEW Niedersachsen und Herausgeber der Zeitschrift Erziehung und Wissenschaft, und er möchte gern ein paar Worte an uns richten.
Ja, schönen guten Abend. Der Bitte, ein Grußwort zu sprechen, will ich gerne nachkommen. Vor allen Dingen aber war es für uns als GEW selbstverständlich, dass wir diese Veranstaltung auch materiell mit ermöglicht haben. Genauso wie wir vor etwas über einem Jahr die Veranstaltung anlässlich des 40. Jahrestages des Ministerpräsidenten oder sogenannten radikalen Erlasses in Göttingen mit unterstützt haben. Ich bin nicht Herausgeber, sondern verantwortlicher Redakteur unserer Gewerkschaftszeitung und werde auch ein Foto machen, aber von vorne, und zwar des Podiums, weil ich gerne in der nächsten Ausgabe da auch einen Bericht über diese Veranstaltung platzieren möchte. Die GEW Niedersachsen hat von Anfang an konsequent Stellung bezogen gegen die Politik der Berufsverbote. Und ich will das an dieser Stelle ruhig ergänzend sagen. In manchen Ländern hat es Probleme gegeben mit den sogenannten Unvereinbarkeitsbeschlüssen, die gewissermaßen parallel zur staatlichen Politik der Berufsverbote betrieben wurde. Dies hat in Niedersachsen nie eine Rolle gespielt. Wir haben dieses von vornherein nicht mitgemacht, sondern uns dagegen ausgesprochen. Es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis die Gesamtorganisation dieses auch hinter sich gelassen hat und sich dafür nicht nur distanziert hat, sondern bei der Veranstaltung letztes Jahr in Göttingen auch um Entschuldigung gebeten hat dafür, dass es diese Fehlentwicklung gegeben hatte. Also in Niedersachsen, wo ich selber zuständig war, ab Ende der 70er Jahre für die Koordinierung aller Aktivitäten gegen die Berufsverbote, hat dieses keine Rolle gespielt. Na gut, vielleicht. Also mir stellt sich aufgrund meiner Kenntnis der Dinge, und ich bin jetzt mittlerweile schon sehr lange in der GEW aktiv, anders dar, aber das sollten wir vielleicht an dieser Stelle jetzt auch nicht weiter ausführen. Wir haben dieser Politik der Berufsverbote von vornherein unser Nein entgegengesetzt. Es war ja klar, die Verfassungstreue, die dort eingefordert wurde von Bewerbern und Bewerberinnen für den öffentlichen Dienst, war im Kern nichts anderes als die Forderung nach Staatstreue. Da ging es nie darum, dass man sich an die Prinzipien der Verfassung hält, sondern was dort vor allen Dingen kritisiert und verfolgt wurde, war, dass sich kritisch zu den bestehenden Verhältnissen geäußert wurde und sich dagegen engagiert worden ist. Und wir haben es immer für verfassungswidrig gehalten, jemand mit beruflichen Nachteilen für die Wahrnehmung demokratischer Rechte zu bedrohen oder zu bestrafen. Und in den 70er Jahren gab es zum Beispiel eine Rechtfertigungsschrift für die Politik der Berufsverbote, verfasst bzw. herausgegeben von einem Ministerialrat im niedersächsischen Innenministerium namens Peter Frisch, der später dann auch, soweit ich weiß, Leiter des niedersächsischen Verfassungsschutzes wurde und auch des Bundesverfassungsschutzes. Der hat klein in klein diese Politik der Berufsverbote gerechtfertigt. Und mir in Erinnerung geblieben ist vor allen Dingen folgende Passage, dass er sagte, da sieht man mal, wie skurril das teilweise war in den Begründungen, Marxisten könnten die Freiheit des weltanschaulichen Bekenntnisses für sich nicht in Anspruch nehmen, weil Marxisten wollten die Welt ja nicht nur anschauen, sondern auch verändern. Denke ich, war nun wirklich eine sehr prägnante Wendung, die dort zu lesen war. Und diese Position wurde eigentlich in späteren Jahren nochmal getoppt. Einmal von dem Landesamt für Verfassungsschutz hier in Niedersachsen, aber vor allen Dingen von dem langjährigen CDU-Innenminister Schünemann, der also deutlich ausgeführt hat, auch auf eine Landtagsanfrage hin, dass der von der Linken benutzte Begriff des demokratischen Sozialismus nur scheinbar mit der FDGO vereinbar sei, im Besonderen damit nicht kompatibel seien die Ziele der Entprivatisierung bestimmter Wirtschaftsbereiche, die sogenannte Wirtschaftsdemokratie, im Zusammenhang mit der Überwindung des Kapitalismus, sowie die Bekenntnisse zu den Theorien von Karl Marx. So werde doch auf der Grundlage des Basisüberbaumodells davon ausgegangen, dass die Veränderung des Wirtschaftssystems auch eine der Staatsformen nach sich ziehen müsse. Wenn ich bei Letztgenanntem mal ansetze, da wurde also ein gesellschaftswissenschaftlich-methodologisches Verfahren der Analyse auf den Index gesetzt. Das erinnert einen notwendigerweise an die Gerichtsverfahren, die es in den USA gegeben hat, wegen der Darwin'schen Lehre. Und das hat in gewisser Weise was Skurriles, aber auch was Brutales. Ich meine, wir alle wissen, dass die Auffassung, dass politische Selbstbestimmung auf lange Sicht nicht einhergehen können mit wirtschaftlicher Fremdbestimmung und Übervorteilung und dass die politische Demokratie zur wirtschaftlichen und sozialen Demokratie fortentwickelt werden muss, das hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg mindestens einen Moment lang, ob nun aus taktischen oder aus grundsätzlichen Erwägungen, sogar die CDU vertreten mit dem Ahlener Programm. Das galt dann irgendwann nicht mehr. Und die Ausfälle gegen die Wirtschaftsdemokratie, wäre ja mal interessant, was der sozialdemokratische Politiker und Gewerkschafter Naftali, der ja den Begriff der Wirtschaftsdemokratie geprägt hat und da auch ein Kontrastprogramm zu den Verhältnissen in der Endphase der Weimarer Republik skizziert hatte, und der später Arbeitsminister in Israel war und auch Leiter einer Arbeiterbank, was der dazu gesagt hätte, dass der Gedanke der Wirtschaftsdemokratie nicht mit demokratischen Prinzipien übereinstimmt. Und ich meine, dass Vertreter wie Marx, Engels und Bebel schon für Demokratie gestritten haben, als die Vorläufer heutiger Konservativer und Wirtschaftsliberaler noch dem halbfeudalen deutschen Obrigkeitsstaat mit seinem Klassenwahlrecht gehuldigt haben, bedarf auch keiner weiteren Erwähnung. Im Kern war und ist der Verfassungsschutz immer praktisch rechtskonservative Partei in der gesellschaftlichen Debatte und Auseinandersetzung gewesen. In den verschiedenen Berichten finden sich, so sehe ich das, zwar manche zutreffenden Beschreibungen über Narzissmus, Neonazismus und so weiter, aber nie ein Hinweis auf die sozioökonomischen Hintergründe und Interessenlagen. Und wenn jemand die verschiedenen Rechtsdiktaturen unter dem Begriff Faschismus zusammenfasst und da auch einen inhaltlichen Zusammenhang herstellt mit Herrschaftssicherung und Herrschaftsbewahrung, wird er natürlich unverändert beargwöhnt und wahrscheinlich auch beobachtet. Stattdessen erfolgt unter der Überschrift Extremismus nach wie vor Gleichsetzung mit linken Ideen und Bewegungen. Und da muss ich auch kritisieren, im Vorfeld der letzten Landtagswahl war gesagt worden, teils von den Grünen, teils von den Sozialdemokraten, dass die Rolle des Verfassungsschutzes anders definiert gehörte und dass man da auch Veränderungen betreiben müsste. Insbesondere auch die Partei der Linken sollte nicht mehr beobachtet werden. Was man zuletzt dazu vernehmen konnte, war, die Partei als Ganzes wird nicht mehr beobachtet, aber einzelne ihrer Gruppen und Personen werden unverändert beobachtet. Da ist es schwer, eine qualitative Differenz zu dem festzustellen, wie es vorher betrieben wurde. Die ÖTV und der DGB haben in den 60er Jahren schon verschiedentlich darauf hingewiesen, dass im Verfassungsschutz viele alte Kameraden unterwegs waren und dass sie nicht wirklich die Verfassung geschützt haben, sondern die bestehenden Gesellschaftsverhältnisse, die in weiten Bereichen sich in einem Widerspruch zur Verfassung befunden haben. Und da will ich abschließend auf folgendes Argument noch eingehen. Es wird ja inzwischen vielfältig die Geschichte von Institutionen aufgearbeitet und dabei, oh Wunder, festgestellt, wie viele Nazi-Kader nach 1945 ohne weiteres in die neuen Institutionen übernommen wurden beziehungsweise weiterhin ihre Arbeit machen konnten, nachdem der Faschismus eine militärische Niederlage erlitten hatte und sich gezeigt hatte, dass man zumindest teilweise aus herrschender Sicht aufs falsche Pferd gesetzt hatte und dass künftig Demokratie angesagt war. Inzwischen wird halt festgestellt, wie viel alte Nazis dort untergekommen sind und ihr weiterhin ihr Unwesen getrieben haben. Und dann wird in einer weiteren Wendung gesagt, aus dieser Geschichte müsse man lernen. Aus dieser Geschichte müsse man lernen und deswegen dürften die Fehler, die man damals gemacht hatte, nämlich diese Leute aus diesen Funktionen rauszuhalten, müsse man jetzt die Konsequenz ziehen, dass einem das mit der so bezeichneten zweiten deutschen Diktatur nicht nochmal passiert, sondern dass man da eben die entsprechenden Leute, die da aktiv waren, auch möglichst konsequent aus öffentlichen Funktionen heraushält. Ja, und ich sage, im Kern dieses Argument des sogenannten historischen Lernens ist natürlich verlogen hoch drei. Denn im Kern waren es ja die gleichen antisozialistischen und antikommunistischen Grundmotive, die seinerzeit dazu führten, dass so viele nicht belangt, sondern weiterverwendet wurden und die später dann eben zur Abrechnung mit den Parteigängern oder Funktionären der DDR geführt haben. Und mit Verdikten gegen die DDR wird heute zugleich alles, was irgendwie mit Marxismus, Sozialismus zu tun hat, grundständig runterzureden und runterzumachen versucht. Es gibt also genügend Gründe, sich weiterhin sehr profunde mit alledem zu befassen. Wir als GEW fordern ohne Wenn und Aber weiterhin die Rehabilitation aller vom Berufsverbot Betroffenen und auch ihre materielle Entschädigung. Und es gibt, wie gesagt, Wachsamkeit ist auch weiterhin angesagt gegenüber allen Versuchen, den Geist der Verfassung in rechtskonservativer Manier auf die augenblickliche Verfassungswirklichkeit zu verkürzen und die öffentliche Diskussion über mögliche oder notwendige demokratische Alternativen zu behindern. Und in dieser Auseinandersetzung habt ihr die GEW auf eurer Seite.
Ja, vielen Dank, Richard Lauenstein. Ich möchte jetzt zu einem weiteren Grußwort bitten, Herrn Dr. Görges aus dem niedersächsischen Innenministerium.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich überbringe Ihnen die Grüße der Landesregierung, die doch sehr überrascht war, dass Sie auch einen Vertreter der quasi Gegenseite zu Ihrer Veranstaltung eingeladen haben. Was vielleicht auch ein Zeichen dafür ist, dass unsere jahrzehntelangen nun, ich sage einmal, Demokratieschulungen doch einen gewissen Erfolg zeitigen. Wir verfolgen ja diese immer wieder aufflammenden Debatten um die sogenannten Berufsverbote mit nicht so großem Interesse, ist doch der Tonfall seit 40 Jahren im Grunde unverändert. Klagelaute, Opferhaltung, hier der böse Staat, dort das ausgelieferte Individuum. Sie können natürlich bei dieser rein subjektiven Auffassung bleiben und sich beklagen. Das ist ja in anderen gesellschaftlichen Bereichen genauso Usus, nicht? Aber diese Haltung führt ja nicht weiter. Der Kopf ist rund, damit das Denken eine andere Richtung nehmen kann. Sehen Sie es doch mal so. Wir sind unserer Auffassung seit mehr als 40 Jahren treu geblieben. Von welcher anderen politischen Entscheidung lässt sich das sagen? Nächstes Jahr existiert der sogenannte Radikalenerlass länger, als es die DDR gegeben hat. Der Verfassungsschutz, meine Damen und Herren, ist älter als die Stasi und irgendwelche sogenannten Sozialismusversuche. Die sind längst schon weg, von der Geschichte geschluckt, aber der Verfassungsschutz als glühendes Zeichen der Überlegenheit der parlamentarischen Demokratie arbeitet weiter. Vielen Dank. Immer weiter in die gleiche Richtung. Die Feinde des Staates befinden sich links. Hier wird kein Fähnchen nach dem Wind gehängt, sondern immer die gleiche Fahne auf der gleichen Seite geschwenkt. Das ist Kontinuität, meine Damen und Herren. So wird hierzulande Politik gemacht und die Verfassung geschützt und so soll es auch weitergehen. Die große Koalition, die wir ab Herbst 2013 bilden werden, sieht sich sehr wohl in der weitsichtigen Tradition Willy Brandts, der ja 1972 den sogenannten radikalen Erlass mitinitiierte. Im Weiteren schreiben Sie hier, ich zitiere, wir fordern die Offenlegung der Dossiers des Verfassungsschutzes und deren Übergabe an die Betroffenen. Also, da mussten wir dann doch sehr lachen. Es ist doch klar, dass Regierungen mit einem so klar definierten Demokratieverständnis wie wir immer Geheimbünde, Vasallen und Söldner wie den Verfassungsschutz brauchen, die außerhalb der demokratischen Institutionen agieren und auch für nichts zu belangen sind. Ohne den Verfassungsschutz stünden wir ja völlig nackt da und das, meine Damen und Herren, will doch wirklich niemand sehen. Ich komme zum Ende, liebe Opfer und Opferinnen. Und das ist nicht einfach. Was sollen wir Ihnen wünschen, ohne zynisch zu bleiben? Nun, vielleicht ist es das Beste, wir lassen einfach die Realität sprechen. Rühren Sie weiter Ihren kleinteiligen Brei, den niemand interessiert, aber lassen Sie es sich zumindest ein bisschen gut dabei gehen. Wir werden weiterhin den großteiligen Brei ohne Sie rühren, den alle zu futtern bekommen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Veranstaltung.
So, das war natürlich nicht Herr Dr. Görges mit OE, sondern das war natürlich Benkine, den ich auch noch kurz vorstellen möchte. Benkine ist Schauspieler, Sänger und Autor. Ich habe schon gesagt, er wird hier die einzelnen Veranstaltungsteile miteinander verbinden. Und nach diesem etwas spaßigen Einstieg kommen wir jetzt zum Ernst der Sache. Und ich möchte jetzt Ulla Jäbke bitten, zu uns zu sprechen.
Ja, verehrte Gäste, schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung und ich möchte vielleicht am Anfang noch mal kurz klarstellen, dass in meinem Referat jetzt hauptsächlich die Geschichte des Verfassungsschutzes, seine Mitwirkung an der Kommunistenverfolgung bzw. Berufsverbote und Überwachung der Opposition in Deutschland, dass ich mich dazu äußere und der Rolf Gössner vor allen Dingen den Zusammenhang NSU-Skandal, V-Leute-System und die Verflechtung von VS und Nazis bringen wird. Und natürlich in der Diskussion ich auch gerne bereit bin, zu parlamentarischen Fragen bzw. inhaltlichen Fragen auch zum NSU-Skandal bzw. V-Leute-System Stellung zu nehmen. Fangen wir an mit einem konkreten Beispiel. 1941 wurde die Jüdin Anna Neubeck in dem besetzten Belgien zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihr Vergehen war, dass sie Geld und Essen von der Roten Hilfe genommen hat, dass sie sich mit anderen Flüchtlingen traf. Und sie wurde nach ihrer Verurteilung inhaftiert bzw. nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Der Staatsanwalt, der die Anklage gegen Neubeck verfasst hatte und auch weitere politische und rassistische Verfolgte verurteilt hatte, hieß Hubert Schrüppers. Schrüppers war von 1955 bis 1972, also 18 Jahre, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz war von 1950 mitten im Kalten Krieg, auch mit Hilfe der USA, gegen die Kommunisten gegründet worden. Die Gründung des VS wurde damals also natürlich unterstützt von den Militärgouverneuren bzw. von den Alliierten. Und dazu ein Zitat für die Beschlusslage des Verfassungsschutzes, das gegründet werden durfte. Der Bundesregierung wird ebenfalls gestattet, eine Stelle zur Sammlung, Verbreitung von Auskünften über umstürzlerische, gegen die Bundesregierung gerichtete Tätigkeiten einzurichten. Diese Stelle soll keine Polizeibefugnisse haben. Zitat Ende. Unter Schrüppers rückten, man kann sagen, geradezu eine ganze Seilschaft von Altnazis, also SS, Sicherheitsdienst, Gestapo-Offiziere in den Geheimdienst vor. Zum Beispiel schrieb damals die Kieler Volkszeitung 1963 im August, dass alleine 16 von 46 Verfassungsschutzbeamte sind ehemalige SS-Führer. Der damalige Bundesinnenminister der CSU, Hermann Hörchel, verwahrte sich dagegen, Zitat, eine förmliche Zugehörigkeit zur SS heute bereits als Verbrechen anzusehen. Zitat Ende. Und die Welt beispielsweise zitierte 1963 den Sprecher des Innenministeriums. Der hatte damals erklärt, dass der ehemaligen SS und die SD-Angehörigen schon deshalb nicht entlassen werden könnten, weil man auf ihre Erfahrung nicht verzichten wolle. Zitat Ende. Gemeint war natürlich die Erfahrung gegen den Kommunismus, das ist, glaube ich, eindeutig. Und man muss hier eben ganz deutlich sagen, dass schon damals die V-Leute, also die Verfassungsschutzleute, eigentlich im Zusammenhang mit den Altnazis eigentlich auch schon bei der Gründung der NPD ihren Kameraden, ihren alten Kameraden im wahrsten Sinne des Wortes unter die Arme griffen. Und so war es dann auch. 1952 beispielsweise Bundesverfassungsgericht der NSDAP-Nachfolgerin, verbotenen faschistischen sozialistischen Reichspartei, Fritz Dörls, war danach V-Mann des Verfassungsschutzes. Gemeinsame antikommunistische und nationalistische Überzeugung von Altnazis im VS und Altnazis, die Mitte der 60er Jahre die NPD gründeten. Ein ganz bekannter Mann aus diesem Kreis ist auch Wolfgang Frenz aus Nordrhein-Westfalen bekannt. Er war damals Mitglied der faschistischen Deutschen Reichspartei 59-60 und er war gleichzeitig V-Mann des Verfassungsschutzes und Mitbegründer der NPD. Er hat ziemlich viel Geld kassiert, also es fängt mit 400 D-Mark an, hörte bei 1000 D-Mark auf und hat später erklärt, Zitat, wenn Sie so wollen, hat der Verfassungsschutz die Grundfinanzierung der NPD in NRW geleistet. Das hat er gegenüber den Stern erklärt. Man kann über diesen Mann im Übrigen viel sagen. Er war auch 2003 einer der Zeugen, der vom Bundesverfassungsgericht geladen war und einer, der ganz üble Texte, antisemitische Texte, also rassistische Texte geschrieben hat und sich dort eben auch also der NPD-Führung, also von der NPD-Führung, wie gesagt, gedeckt wurde. Aber dazu wird sicherlich der Rolf Gössner später noch mehr sagen. Kommen wir zur Kommunistenverfolgung. Neben den faschistischen Staaten, Spanien unter Franco, aber auch Portugal unter Salazar, gab es kein einziges Land in Europa, wo keine kommunistische Partei verboten war, außer Deutschland. Das KPD-Verbot 55-56 stützt sich übrigens auch auf Verfassungsschutzquellen im Wesentlichen. Der VS verfolgte auch Organisationen, mit den ehemaligen KPD aktiv gewesen sind, also zum Beispiel VVN, aber auch Deutsche Friedensunion und andere waren ebenfalls im Visier des VS. Selbst der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann, übrigens Sozialdemokrat, wurde wegen Verdachts der Nähe zum Kommunismus jahrelang bespitzelt und seine Anwaltskanzlei verwanzt. Heinemann verteidigte KPD-Mitglieder, die nach dem Verbot in Haft kamen. Zudem stellte er sich gegen die Wiederbewaffnung und gegen Atomwaffen. Und er hatte einen Kollegen, den Hermann Rebensburg, der ebenfalls Mitglied in der Deutschen Friedensgesellschaft war und sich später ebenfalls als V-Mann enttarnte und seine Mandanten an den Geheimdienst verriet. Viele von euch erinnern sich sicherlich noch an die Abhöraffäre von 1963, wo die Verfassungsschutzämter über Mitgenehmigung natürlich der Alliierten Postkontrollen, Abhörmaßnahmen gegen diese eingestuften Personen, die beispielsweise also von KPDlern, ehemaligen SPD, aber auch CDU-Politiker waren dabei. Viele wissen wahrscheinlich auch, dass in dieser Zeit auch Gladio gegründet wurde. Es findet ja gerade im Prozess in Luxemburg statt. Nur so viel dazu, dass eben auch Gladio Pläne hatte, beispielsweise sollte die Sowjetunion die Macht übernehmen in Deutschland, dass man dann so Leute beispielsweise wie Herbert Wehner in Lagern, dass man Lager aufbauen müsste und Herbert Wehner ins Lager verbringen müsste. Sebastian Haffner hatte damals im Stern 1963, ich zitiere, gesagt, die Aushöhlung des Grundgesetzes, die Ausstockung des Parlaments, die Nebenregierung der Staatssekretäre, die Aufblähung der Geheimdienste, die zunehmende Selbstsicherheit der Bürokratie, die Rationalisierung, die Renazifizierung, das alles war ein schleichender, ungreifbarer Prozess. Jetzt hat er sich plötzlich erklärt, hat Gestalt angenommen. Zitat Ende. Das war also, wie gesagt, eine Reaktion auf die Abhöraffäre und im Grunde genommen auf die Leute, die sich dort insbesondere von den alten Nazis aufhielten. Kommen wir zu den Berufsverboten. Am 28. Januar 1972 beschlossen die Ministerpräsidenten der Länder und bei einer Besprechung mit dem Bundeskanzler Willy Brandt damals auf Vorschlag der Innenministerkonferenz den sogenannten radikalen Erlass. 3,5 Millionen Bewerber für den öffentlichen Dienst, Lehrer, Juristen, Postbeamte, überhaupt Beamte, wurden aufgrund der sogenannten Regelanfrage an den Verfassungsschutz auf ihre politische Zuverlässigkeit geprüft. Dies führte zu 11.000 Berufsverboten, 2002 Disziplinarverfahren, 1256 Ablehnungen von Bewerbungen, 265 Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst. Fast ausschließlich linke politische missliebige Organisationen und Personen wurden an den Rand der Legalität gerückt. Die Ausübung von Grundrechten wie der Meinungs- und Organisationsfreiheit wurde bedroht. Duckmäusertum statt Zivilcourage wurde gefördert. Jahre später räumte übrigens Willy Brandt ein, dass es ein schwerwiegender Irrtum gewesen sei, diese Regelanfrage. Und die Erlasse auf Länderebene wurden damals auch weitgehend abgeschafft. 2006 gilt das allgemeine Gleichheitsgrundgesetz, also das Antidiskriminierungsgesetz, das eine Diskriminierung wegen politischer Überzeugung verbietet. Trotz dieser Verurteilung der Berufsverbote, übrigens auch durch den Europäischen Gerichtshof, wurde nie öffentlich eingestanden, dass der radikalen Erlass Unrecht war. Weder wurde von der Praxis des radikalen Erlasses die Betroffenen rehabilitiert, noch, wie das vorhin schon von der GEW gesagt wurde, erlittenes Unrecht in irgendeiner Form entschädigt. Die damaligen Berufsverbotsopfer haben zum Teil Wahnsinnseinbußen hinnehmen müssen. Das sehen Sie heute an ihrer Rente zum einen, aber natürlich, weil viele eben auch als Hilfsarbeiter arbeiten mussten und nie wieder in den Beruf reinkamen, den sie ursprünglich studiert haben oder erlernt hatten. Also wie gesagt, Entschädigung gab es nicht. Aber damit nicht genug. 1967 unter Wanderung von APO, also von der 68er Bewegung und sogenannter militanter Linker. Der VS war infiltriert in linke Strukturen. Zum Beispiel gab es einen Agent Provocateur namens Peter Urbach. Der hatte sich beispielsweise in der Kommune 1 breit gemacht und versorgte bei Demonstrationen gegen Springer beispielsweise nach dem Attentat auf Rudi Dutschke mit Molotow-Cocktails. Und also versorgte sie, also mit Mollys, haben wir früher auch gesagt, zeigte, wie man Autos umkippte, anzündete. Dadurch eskalierte die Demonstration übrigens und es gab eine der schwersten Straßenschlachten in der Geschichte der BRD. Er verteilte anlässlich eines Besuchs des US-Präsidenten Richard Nixon 69 in Berlin 12 Sprengsätze in der linken Szene, die später unter anderem in der Kommune 1 gefunden wurden. Die Bomben konnten nicht gezündet werden wegen irgendwelcher Konstruktionsfehler, aber sie wurden natürlich der Linken zugeschoben. Ebenfalls beschaffte er für die RAF, für den Mitbegründer Horst Mahler, unaufgefordert eine Pistole, half bei der Waffenbeschaffung. Berlins Innensenator Neubauer verteidigte die Waffenbeschaffung, denn er war V-Mann. Und Zitat des Herrn Innensenator Neubauers: Mitarbeiter des Verfassungsschutzes müssen sich den Gewohnheiten der Gruppe, die sie beobachten, auch anzupassen vermögen. Zitat Ende. Peter Urbach lieferte auch eine Bombe für ein versuchtes Attentat der Linken Tumpamaros West-Berlin am 9. November 1969 auf das jüdische Gemeindehaus in Berlin, die ebenfalls aufgrund einer überalterten Sprengkapsel nicht gezündet. Und nicht vergessen wir nicht das Zeller Loch 1978, wo der niedersächsische Verfassungsschutz ein Loch in die Mauer der JVA-Zelle gesprengt hat, um den Anschlag hinterher dem RAF-Gefangenen Sigurd Debus zuzuschieben bzw. seine Befreiung vorzutäuschen. VS-Spitzel, aber auch in der Folgezeit, natürlich in sozialen Bewegungen. Kann ich mal Wasser haben, bitte? Also VS-Spitze gab es, wie gesagt, in der Folgezeit eben auch in sozialen Bewegungen. Ich erinnere nur an das Berliner Sozialforum, wo lange Zeit die Beobachtung und V-Leute gearbeitet haben. Und natürlich auch in der linken Opposition. Beispielsweise auch in der Anti-AKW-Bewegung, aber auch, wie hier schon erwähnt wurde, in der Linkspartei wurde versucht, V-Leute einzuschleusen. Seit diesem Jahr werden nun, das ist richtig, dass hier, wie hier vorhin gesagt wurde, die Linke soll als Ganze nicht mehr beobachtet werden, aber ihre extremistischen Strömungen. Dazu gehört die KPF, die Sozialistische Linke, die Antikapitalistische Linke, Kuba Sieg, der Gera-Dialog, das Marxistische Forum. Und diesen werden ungefähr 25 MdBs zugehörig dazu gezählt und 4 Europaabgeordnete. Das heißt allerdings, dass man nicht mehr die Beobachtung, dass das nur nachrichtendienstliche Mittel sind und dass man vor allen Dingen nur öffentliche, für alle öffentlich zugänglichen Materialien und Ähnliches verwertet. So wird das gegenwärtig jedenfalls begründet. Man kann das noch ein bisschen deutlicher machen. Es gibt ja so manche Papiere, die eigentlich nicht zitiert werden dürfen, aber ich will es trotzdem mal tun. Aus diesem Jahr zur Begründung, wie man jetzt mit der Linkspartei umgehen will. Und da heißt es zum Beispiel, das Bekenntnis zum Sozialismus, also das Ziel der Systemunüberwindung, sei eben ein wichtiger Beleg, unter anderem um die weiter diese Kräfte in der Linkspartei zu beobachten. Und es werden beispielsweise Zitate angegeben, wie ein Zitat von Marx, was bei der sozialistischen Linken zitiert wurde. Und dort heißt das, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigendes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Zitat Ende. Und hier muss man natürlich ganz klar sagen, dass hier alles immer, wenn es um Antikapitalismus geht, also das ist für den Verfassungsschutz eine, ja sozusagen fast eine Sozialpflichtigkeit, also das weiterhin zu deswegen uns weiterhin zu beobachten. Außerparlamentarische Aktivitäten. Also da gibt es natürlich immer wieder Beispiele, zum Beispiel negative Einstellungen gegen rechtsstaatliche Demokratie und Parlamentarismus wird hier behauptet vom Verfassungsschutz, sei das Wichtige. Man kann übrigens, wenn man die Geschichte von VVN und deren Beobachtung nochmal Revue passieren lässt, viele Zitate im Godesberger Programm wiederfinden, wo ich auch diverse Anfragen zugestellt habe, um einfach die Bundesregierung mal damit zu konfrontieren, also aufgrund welcher Aussagen eigentlich oder mit welchen Aussagen begründet wird, dass sie Verfassungsfeinde sind. Und es reicht aber auch zum Beispiel eine positive Einstellung zur DDR und SED-Diktatur, die dann so interpretiert wird vom Verfassungsschutz, dass schon Lob für Erfolge der DDR-Sozialpolitik bei gleichzeitiger Benennung des Demokratiedefizits, das reicht schon aus, um sie zu zitieren. Das ist alles aus diesem internen Papier, was als Kriterien angegeben wird. Ebenso natürlich die Solidarität mit Kuba. Hier wird ganz klar gesagt, Milchpulver für Kubas Kinder als Unterstützung der Diktatur muss auch registriert werden. Mangelnde Distanzierung übrigens gegenüber Gewalt als Beleg dient die positive Bezugnahme eines Mitglieds des Marxistischen Forums auf Lenin-Zitat. Auch hier wird eben sehr schnell suggeriert, dass man den Sowjetstaat verteidigen müsse, wobei es eben darum ging, also wie hat eben in der Geschichte, war es richtig, dass die Sowjetunion gegen Hitler gekämpft hat oder nicht. Also all solche Beispiele werden dafür angegeben. Die faktische Diffamierung politischer Konkurrenz und oppositioneller Meinung durch den VS als Teil der Exekutive der Bundesregierung muss man hier ganz klar konstatieren. Und hier ist natürlich auch die neue Ebene, die wir übrigens durch die Vereinbarung der Großen Koalition haben in dieser letzten Legislaturperiode, also Union und FDP, dass wir das sogenannte Extremismuskonstrukt haben, was vorgegeben wurde vom Verfassungsschutz beziehungsweise übernommen wurde in die Koalitionsvereinbarung. Und hier muss man ganz klar sagen, es ist eine unwissenschaftliche und rein ideologisch motivierte Gleichsetzung faschistischer Rechter und antikapitalistischer Linker als extremistisch. Das zieht sich übrigens grundlegend durch unsere Arbeit, und damit meine ich jetzt nicht die Partei Die Linke, sondern überhaupt der Linken gegenwärtig durch die Ausgrenzungspolitik. Also man könnte es an sehr vielen Beispielen deutlich machen. Also nicht Inhalte, sondern angebliche Ferne zu demokratischen Verfassungsstaat werden gleichgesetzt. Also Beispiel: Die Linke kämpft eigentlich seit Jahrzehnten und die Linken sowieso für mehr Rechte, demokratische Rechte. Und sei es jetzt in der Wirtschaft, sei es für Nicht-Deutsche, die keinen deutschen Pass haben. Aber bei der Rechten weiß man ganz genau, sie will die Demokratie abschaffen. Trotzdem wird es auf einer Ebene gleichgesetzt, rechts gleich links. Gleichsetzung der Methoden, Linke und NPD gehen gern demonstrieren, liest sich auch aus diesem Papier. Linke und NPD machen gerne Kinderfeste und Mieterberatung. Also dieser Extremismusansatz ist eine Verharmlosung des Faschismus und kriminalisiert antikapitalistische Kräfte. Das ist kann da nicht so lange drauf eingehen, aber ihr habt alle mitbekommen, es gibt diese sogenannte Extremismusklausel, die insbesondere diejenigen unterzeichnen müssen als Abgrenzung, die Gelder zum Beispiel über die Bundesprogramme bekommen oder Träger von Initiativen sind und so weiter. Diese Gruppen, die Extremismusklausel haben sehr stark protestiert. Nichtsdestotrotz kriegen sie kein Geld mehr und ihre Projekte gehen kaputt, wenn sie nicht unterzeichnen. Also hier ist ganz eindeutig die Schwächung des Antifaschismus deutlich zu spüren, und nicht nur für die Initiativen, sondern insgesamt, und schürt eben Misstrauen, führt zu vorauseilendem Gehorsam. Man kann auch das Beispiel bezeichnenden Initiative nehmen, Dokumentation und Archivstelle AIDA aus München. Sie sind jahrelang immer wieder im Verfassungsschutzbericht genannt worden, obwohl sie gerichtlich erreicht haben, dass sie dort rausgenommen werden müssen. Der bayerische Verfassungsschutz hat sie immer wieder in diesem Bericht aufgenommen, mit der Folge, dass natürlich ihre Gemeinnützigkeit aberkannt wurde, dass sie keine Gelder mehr gekriegt haben, dass sie aus dem bayerischen Landesjugendring ausgeschlossen wurden. Und jetzt erst vor kurzem hat endlich das Innenministerium aufgrund eines neuen Urteils die AIDA aus dem Verfassungsschutzbericht rausgenommen. Faktisch ist aber durch die langjährigen Angriffe natürlich eine Situation entstanden, dass sie immer kämpfen mussten um Finanzen und dass es ihnen extrem schwer gemacht wurde. Man muss hier ganz deutlich sagen, es liegt in der Logik des Amtes, die Bekämpfung von Neofaschismus nicht als seine Hauptaufgabe zu sehen. Diese Ausführung kann man ganz deutlich sagen, dass die große Gefahr natürlich für den Verfassungsschutz immer auf der linken Seite stand. Demokratie in Deutschland eben vor allen Dingen also von Linken gefährdet sah, aber eben nicht von Rechten. Und das wird natürlich nochmal sehr deutlich, wenn wir über den ganzen Skandal der NSU sprechen. Linke wurden also immer kriminalisiert und diffamiert. Und der Inlandsgeheimdienst hat eigentlich bis heute seine Grundanschauung, also seine strukturelle, weltanschauliche Haltung, zeigt eigentlich, dass er völlig ungeeignet ist, die Demokratie zu schützen. Das ist ein ganz wichtiges Resümee, was ich daraus ziehe. Und allein die Geschichte des Verfassungsschutzes, wie der Verfassungsschutz mit den Linken umgegangen ist, rechtfertigt eigentlich sehr deutlich zu sagen, diese Institution gehört abgeschafft, sie ist nicht reformierbar, sie ist selber eine Gefahr für die Demokratie. Ich danke euch.
Ja, es ist ja alles sehr kompliziert. Ich habe mal versucht, als... Nein, noch nicht. Einen Moment. Ja, ich und mein Techniker sind immer ein bisschen im Kampf. Gut, es geht mir darum, einfach selber mal zu verstehen, wie entstehen eigentlich Gesetze? Ich bin ein ganz schlichter Schauspieler. Ich muss mir das auf einfache Art und Weise zu Gemüte führen. Und jetzt habe ich Ihnen das mal zusammengestellt. Und jetzt hätte ich gern die Musik, damit Sie mir auch verstehen, um was es geht. Bitte. Die Entstehung eines Gesetzes. Alles nichts wie Scheiße, sprach der Staatssekretär. Alter Leute Steiße riechen ordinär. Und wenn sie da sitzen und behördlich schwitzen, kriecht ein Furz durch den Mund. Ganz ohne Grund, stinkt sich gesund und tritt dann den Dienstweg an mit Pedanterie. Das ist Demokratie. Er rieselt ins morsche Gehirn eines senilen Ministers, pieselt als Schweiß durch die Stirn und der Minister kriegt Durst und leckt sich die Lippen, dabei steigt ihm der Furz bis zum Halse. Er niest und er schnaubt und er ächzt und er sprüht. Und dann wird es auch dem Minister zu dumm. Er macht eine Pause, möchte gern nach Hause, hält sich den Bauch und dann lässt er den Furz an der richtigen Stelle heraus. Und jetzt ist der Furz nicht mehr nur Geschwätz, sondern ein Gesetz. Zwar noch immer scheiße, aber präzisiert. Daher wird der Furz jetzt sauber registriert, kommt in eine Mappe mit einer schönen Klappe und einer Nummer am Schurz, trifft auch ganz kurz Brüdergefurz und kriegt einen Stempel, dem geht jeder auf den Leim, nämlich das Wort geheim. Er kommt ins Parlament. Dort wird er manchmal gerochen, aber impotent wird über ihn debattiert. Dann sagt ein Redner, hohes Haus, dieser Furz muss raus. Und das sind die richtigen Worte, die kriegen viel Applaus. Dann wird der Furz dem Volk geschenkt. Alles nichts wie Scheiße, sprach der Staatssekretär. Aber diese Scheiße ist jetzt im Verkehr. Weil sie so bequem ist und weil sie kein Problem ist, schlucken wir sie ganz frei, furzen dabei selber entzwei, was uns zum Menschen macht, anstatt nur zum Vieh. Ist das noch Demokratie?
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt haben wir auch das mitgekriegt, wie ein Gesetz entsteht und was da drin steht und wie es klingt. Nun ja, lassen Sie mich vielleicht gleich persönlich vorwegschicken. Ich bin ja in gewisser Weise befangen, was das Thema Verfassungsschutz anbelangt. Denn, Sie haben es gehört, 4 Jahrzehnte lang Beobachtung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz liegen hinter mir. Anfang 2011, auch schon kurz erwähnt, hat das Verwaltungsgericht Köln diese, naja, man kann sagen, rekordverdächtige Überwachung, Dauerüberwachung für unverhältnismäßig und grundrechtswidrig erklärt, nach 5 Jahren Klagezeit, das heißt also, das Urteil ist erst nach 5 Jahren ergangen. Nun, ich empfand es man kann sagen, als doch sehr erschreckend, mit welcher ideologischen Verbissenheit und Ausdauer der Verfassungsschutz neben vielen anderen linken Gruppen und Antifaschisten mich und meine Arbeit als Anwalt, als Journalist, als Bürgerrechtler jahrzehntelang beobachtet hatte, während sich doch andererseits Neonazis und rechter Terror fast unbehelligt entwickeln und ihre Blutspur durch die Republik ziehen konnten. Nun, diese NSU-Mordserie, ihre Nichtaufklärung, die Verwicklungen und Vertuschungen des Verfassungsschutzes haben die Bundesrepublik, das muss man sagen, nachhaltig geprägt und erschüttert. Die Verbrechen der Nazi-Terrorgruppe NSU, 10 Morde an Migranten und einer Polizistin, mehrere Sprengstoffanschläge und bewaffnete Banküberfälle, haben letzten Endes die extreme Gefahr durch rechtsextreme Gewalt endlich in den gesellschaftlichen Fokus gerückt. Die Untersuchung der Hintergründe und der Netzwerke ist noch in vollem Gange. Auch die Aufklärung darüber, warum eigentlich die Gefahren des Neonazismus ganz offensichtlich von den Sicherheitsbehörden seit vielen, vielen Jahren systematisch unterschätzt wurden. Und mehrere parlamentarische Untersuchungsausschüsse mühen sich nun um Aufklärung. Der parlamentarische Untersuchungsausschuss auf Bundesebene hat ja letzten Endes seine Arbeit inzwischen eingestellt, beziehungsweise arbeitet nun den Bericht aus, der im September im Bundestag behandelt werden soll. Da kann man wirklich sehr gespannt sein, denn die Arbeit dieser parlamentarischen Untersuchung dieses Ausschusses ist sehr bemerkenswert und wirklich, wir sind gespannt, was da drin steht. Es lässt sich ja auch schon absehen, kann ich mir denken, und viele, die das gelesen haben, was in den letzten Tagen und Wochen geschrieben wurde, wissen das. Auch der Thüringer Ausschuss hat ja schon einen Zwischenbericht gemacht. Auch der ist sehr lesenswert. Nun, dabei war allerdings Kennerinnen und Kennern des Milieus schon sehr frühzeitig klar, dass die Mitglieder dieser parlamentarischen Untersuchungsausschüsse sich an dem Verdunkelungssystem der Geheimdienste praktisch die Zähne ausbeißen würden. Und genauso ist es ja auch letzten Endes gekommen. Doch zahnlose Kontrolle ist keineswegs neu in diesem Lande, insbesondere natürlich dann, wenn es um Geheimdienste geht. Und die Serie der dreisten Vertuschungsversuche, die reißt ja nun nicht ab. Da täuschen Verfassungsschutz und MAD, aber auch Polizei und einige Minister die parlamentarischen Kontrolleure, verschweigen wichtige Hinweise und halten Akten über Monate zurück. Und schon noch kurz nach Bekanntwerden des NSU-Skandals ließ man beim Verfassungsschutz ja einschlägige Aktenbestände gleich stapelweise im Aktenschredder verschwinden. Man kann sagen, die nachhaltigste Form der Verheimlichung. Nun, nach Bekanntwerden der Mordserie, die ja eher unfreiwillig, das heißt also durch die Täter selbst geschah, dieses Bekanntwerden November 2011, zeigte sich ja das offizielle Deutschland doch bass erstaunt. Doch dieses öffentliche Erstaunen über rechten Terror ist meines Erachtens nicht allein auf dem Hintergrund der deutschen Geschichte schockierend, sondern auch angesichts der Tatsache, dass seit 1990, also dem Jahr der deutschen Vereinigung, mehr als 150, manche sprechen von 180 Menschen, von Neonazis und anderen fremdenfeindlich eingestellten Tätern erschlagen, erstochen, aus fahrenden Zügen geworfen, zu Tode gehetzt oder, wie vor 20 Jahren in Solingen, verbrannt worden sind. Und jetzt müssen wir eben mindestens 10 weitere Opfer dazu zählen. Die Terrorangriffe gegen Asylbewerber, gegen türkische Männer, Frauen und Kinder, gegen Obdachlose und Behinderte, gegen Juden und Linke, die gehen weiter und die Täter sind mitten unter uns. Das mörderische Phänomen ist also keineswegs neu, auch wenn sich viele Sicherheitspolitiker vollkommen überrascht gaben. Und da stellt sich für mich die Frage, wie reagierte der Staat auf die Entwicklung des Neonazismus und rechter Gewalt? Die Sicherheitsorgane des Bundes und der Länder, also Polizei, Verfassungsschutz und Justiz, haben ja lange, lange Zeit die rechte Gefahr verharmlost, redeten dabei gerne von Einzeltätern, auch wahlweise alkoholisiert, leugneten jedenfalls organisatorische Zusammenhänge, haben sich indifferent und dilettantisch verhalten und damit schon recht frühzeitig, aber bis hinein in die jüngere Zeit, falsche Zeichen gesetzt. Und deswegen ist ja die Bundesrepublik mehrfach von internationaler Seite gerügt worden, so etwa von Amnesty International, der Menschenrechtsorganisation Helsinki Watch und vom UN-Ausschuss zur Beseitigung rassischer Diskriminierung und kürzlich auch vom UN-Menschenrechtsrat. Nun speziell im Fall der Neonazi-Mordserie und der Nichtermittlung ihres rassistischen Hintergrunds kann man, so denke ich, kaum allein von Unfähigkeit, von Pannen oder Konfusion des Staats- und Verfassungsschutzes sprechen, das sicherlich auch. Doch wir müssen zusätzlich, so denke ich, von ideologischen Scheuklappen der traditionell antikommunistisch geprägten Sicherheitsorgane ausgehen, von Ignoranz und systematischer Verharmlosung des neonazistischen Spektrums. Begünstigt übrigens auch durch eine jahrzehntelang einseitig ausgerichtete Politik der sogenannten inneren Sicherheit. Terror und gewaltbedrohende Gefahren für Demokratie und Verfassung werden ja immer noch, und zwar alten Feindbildern folgend, in erster Linie mit sogenanntem Linksextremismus, Ausländerextremismus oder Islamismus assoziiert. Und hier werden dann bekanntlich alle Präventions- und Repressionsregister gezogen, die den Sicherheitsbehörden zur Verfügung stehen und die im Zuge der sogenannten Antiterrorkampfes, besonders seit 9/11, noch erheblich ausgebaut und verschärft wurden. Es ist nun angesichts dieses doch sehr, ja, man kann sagen, enorm gewachsenen Ermittlungsarsenals in hohem Maße erklärungsbedürftig, weshalb nun eigentlich der rassistische Hintergrund der von den Tätern selbst aufgedeckten Mordserie nie ernsthaft erwogen und ausgeleuchtet worden ist, obwohl doch den Sicherheitsbehörden die späteren Täter schon lange bekannt waren und obwohl Polizei und Verfassungsschutz mit ihren V-Leuten an ihnen und nach deren Untertauchen auch an ihren Kontaktpersonen und Unterstützern ganz, ganz nah dran waren. Sie observierten und abhörten. So viel ist jedenfalls heute klar. Insbesondere der Verfassungsschutz wusste von Anbeginn an, dank seiner Quellen, weit mehr über das Terror-Trio und sein Helfernetz als zunächst vermutet. So stellt es auch das sogenannte Schäfer-Gutachten vom Mai 2012 und der Zwischenbericht des Thüringer Parlamentarischen Untersuchungsausschusses fest. Doch die Quellenberichte, also die Berichte der V-Leute über die V-Mann-Führer, seien vielfach intern nicht weitergereicht oder ausgewertet, geschweige denn strafrechtsrelevante Erkenntnisse an das Landeskriminalamt übermittelt worden. Und das noch nicht einmal im Fall von Verbrechen, um die es ja, oder mutmaßliche Verbrechen, um die es ja hier ging. Nach geheimen Berichten, also jetzt einem speziellen geheimen Dokument, stufte der Verfassungsschutz Sachsen das Nazi-Trio bereits im April 2000 als terroristische Vereinigung ein, noch vor dem ersten Mord. Und er geschah im September 2000. Das heißt, wenn man es genau nimmt, die Mordserie hätte womöglich verhindert werden können. So, ich möchte jetzt auf das Kernthema kommen, nämlich die V-Leute-Problematik. Wir haben ein ganz abschreckendes Beispiel, nämlich das NPD-Verbotsverfahren von Anfang des Jahrtausends. Da erlebten wir ja die größte V-Mann-Affäre in der Geschichte der Bundesrepublik. Zur Erinnerung, etwa 30 der 200 Vorstandsmitglieder der NPD standen seit Jahren als V-Leute im Sold des Verfassungsschutzes, und zwar des Bundes und der Länder, also fast jeder Siebte. Bis 150 dürften es auf allen Parteiebenen gewesen sein. Und allein diese hohe Anzahl an staatlich bezahlten Neonazis dürfte erheblichen Einfluss auf die Politik, auf die menschenverachtende Politik der NPD gehabt haben. Der Berliner Landesvorstand soll sogar so stark unterwandert gewesen sein, dass der Verfassungsschutz mit seinen V-Leuten einen Beschluss hätte herbeiführen können, die NPD in Berlin aufzulösen. Wäre ja zugestandenermaßen die einfachere Lösung gegenüber einem komplizierten Parteiverbotsverfahren, oder? Naja, haben sie aber nicht gemacht. Im Gegenteil, die V-Leute waren landauf, landab fleißig dabei, die NPD zu stabilisieren und auszubauen. Und so haben die V-Leute, wir haben heute schon einen davon gehört, Wolfgang Frenz und Udo Holtmann aus Nordrhein-Westfalen, die NPD jahrzehntelang, nicht nur ein paar Jahre, sondern jahrzehntelang mit aufgebaut, an führenden Stellen die Zielsetzungen und Aktivitäten der Partei entscheidend mitbestimmt und rassistisch geprägt. Obwohl das ja nach den internen Dienstvorschriften des Verfassungsschutzes ja eigentlich untersagt ist, dass V-Leute an entscheidenden Schlüsselpositionen sozusagen tätig sind. Frenz, Holtmann und andere haben also das Beobachtungsfeld, das sie für den Verfassungsschutz von innen beobachten sollten, als V-Leute selbst mitgestaltet. Der Staat hat diese rechtsextreme Partei über seine bezahlten Spitzel letztlich mitfinanziert und gestärkt, anstatt sie zu schwächen. Das heißt, der Staat trägt hierfür eine Mitverantwortung. Nun, als ich mir vor Jahren vorgenommen hatte, diese ganze Geschichte aufzuarbeiten, darüber hinaus aber auch den V-Leute-Einsatz in Neonazi-Szenen über Parteien hinaus genauer unter die Lupe zu nehmen, da konnte ich nur erahnen, was mich in diesem Dunkelfeld alles erwarten würde. Um es vielleicht vorwegzunehmen, es ist in meinem Buch Geheime Informanten, V-Leute des Verfassungsschutzes, Neonazis im Dienste des Staates nachzulesen, detailliert. Diese Skandalgeschichte hat sich als weit, weit gruseliger erwiesen, als ich mir das zu Beginn meiner Recherchen überhaupt vorzustellen wagte. Das leise Eingeständnis des inzwischen in vorzeitigen Ruhestand geflüchteten Verfassungsschutzpräsidenten Heinz Fromm, seine V-Männer seien schließlich keine Pastorentöchter, wird der Dimension des Problems, so denke ich, nicht ganz gerecht. Besonders erschreckend war nämlich, wie systematisch, wie zwangsläufig V-Leute im braunen Sumpf kriminell werden, sofern sie es nicht vor ihrer Verpflichtung nicht schon waren, und mit welcher Dreistigkeit der Verfassungsschutz an ihnen festhält, sie in Einzelfällen deckt, ja selbst gegen Ermittlungen der Polizei abschirmt. Da werde ich nachher noch ein paar Beispiele bringen. Nun, bereits zu Beginn der 90er Jahre hatten die Innenminister des Bundes und der Länder beschlossen, die rechtsextremen Szenen und Spektren verstärkt zu unterwandern, um, so die Begründung, die Aufklärung über die Gefahren rechter Gruppierungen zu verbessern. Also nicht nur NPD, auch andere rechtsextreme Gruppen, Organisationen, Kameradschaften, Skinhead, Neonazi-Musikszene sind seitdem mit V-Leuten durchsetzt. Ich möchte ein paar Beispiele dafür nennen. Und das geht ein bisschen zurück bis in die 70er, 80er Jahre. Nur drei, vier. V-Mann Hans-Dieter Lepzin in Niedersachsen, vielleicht noch leise in Erinnerung, war in den 80er Jahren als Sprengstofflieferant für die niedersächsische Nazi-Szene tätig und er wurde dafür auch verurteilt. Allerdings, vielleicht wegen seiner Verdienste fürs Vaterland, recht bald vom damaligen Bundespräsidenten Carstens begnadigt. Erinnert sei auch an den gerade in Solingen, das haben wir ja gerade die 20 Jahre des Brandanschlages, möchte ich erinnern an den V-Mann Bernd Schmidt, dessen Kampfsportverein Hack Pau Trainingscenter der gewalttätigen Neonazi-Szene in Solingen war. Und aus diesem Kreis stammten jene Brandstifter, zumindest drei von ihnen, die eines der schwersten Kapitalverbrechen in der Geschichte der Republik auf dem Gewissen haben, nämlich den Solinger Brandanschlag, bei dem 1993 fünf türkische Frauen und Mädchen verbrannt sind. Vor etwa 10 Jahren ist Michael Grube, Deckname Martin, V-Mann des Mecklenburg-Vorpommerschen Verfassungsschutzes, zu 3,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er, zusammen mit rechtsradikalen Jugendlichen einen Brandanschlag auf eine Pizzeria in Grevesmühlen verübt hatte. Die Täter hätten, so hieß es dann in der Urteilsbegründung später des Amtsgerichts Wismar, ein Pogrom inszeniert, um Ausländer systematisch zu vertreiben. Und das, wie gesagt, unter tatkräftiger Mithilfe eines Verfassungsschutzmitarbeiters. Grubes Tatmotiv, so das Gericht später, dumpfer Ausländerhass. Er habe die Tat mitbegehen müssen. So rechtfertigt sich Grube, um bei seinen Kameraden glaubwürdig zu erscheinen, um nicht als Spitzel aufzufallen und sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Genau das hat er mir selbst im Gefängnis berichtet, wo ich ihn aufgesucht habe im Zuge meiner Recherchen und eben auch zu seiner gesamten V-Mann-Tätigkeit befragte. Also kann man sagen, Brandstiftung aus Angst vor Enttarnung. Na, tatsächlich müssen sich V-Leute der rechten Szene, die sie ja für den Verfassungsschutz ausspionieren, weitgehend anpassen, auch der Gewaltbereiten, sonst könnten sie ja auffallen und Misstrauen schüren. Solche Absicherungsmaßnahmen sind auch durchaus im Interesse des Verfassungsschutzes, um seine V-Leute in der Szene, aus der sie ja mühsam rekrutiert haben, auch abzusichern. Denn der Verfassungsschutz als Inlandsgeheimdienst hat eine Langfristperspektive, ein langfristiges Ausforschungsinteresse und will natürlich weiterhin seine V-Leute behalten. Und die dürfen eben nicht auffallen in der Szene. Doch der Verfassungsschutz, der kann sich regelmäßig von jeder Verantwortung freizeichnen. Im Zweifel haben eben die V-Leute eigenmächtig gehandelt, sind, wie es dann so schön heißt, aus dem Ruder gelaufen. Eine in diesen Kreisen recht beliebte Sportart. Nun zurück zum Urteil gegen Grube. Interessanterweise hat das Landgericht bei seiner Strafzumessung die V-Mann-Eigenschaft des Angeklagten indirekt strafmildernd berücksichtigt. Die Strafkammer hatte zugunsten des Angeklagten davon auszugehen, so steht es im Urteil wörtlich, dass der Angeklagte bei seiner Verpflichtung nur unklar darüber aufgeklärt worden ist, dass er in seiner Rolle als V-Mann keinerlei Straftaten begehen darf. Nicht aufgeklärt. Ein anderer Fall. Anfang 2000 ist der V-Mann mit dem Tarnnamen Piato aufgeflogen, der für den Verfassungsschutz Brandenburg gearbeitet und bis zu 1000 Mark monatlich Informantengeld aus der Staatskasse bezogen hatte. Bereits 1995 war der militante Nationalist mit dem urdeutschen Namen Karsten Czepanski vom Landgericht Frankfurt-Oder wegen versuchten Mordes zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Zu 8 Jahren Haft, versuchter Mord. Wurde aber, nachdem er trotz der Schwere seiner Tat als Spitzel angeheuert worden war, rasch Freigänger und tummelte sich weiter in der rechten Szene. Der Täter hatte als Führer einer Meute von Skinheads einen schwarzen Asylbewerber bis zur Bewusstlosigkeit zusammengeschlagen, ihn zum Scharmützelsee geschleift und ins Wasser geworfen. Und erst in allerletzter Sekunde wurde der Mann gerettet. Der Verurteilte saß nur 5,5 Jahre seiner 8-jährigen Strafe ab. Danach schickte ihn der Verfassungsschutz in die NPD und er spielte im NPD-Verbotsverfahren, im Versuchten seinerzeit, eine Rolle und er spielt jetzt im Zusammenhang mit NSU, mit dem NSU-Skandal, wiederum eine zwielichtige Rolle. Im Fall des Nichtaufklärungsskandals rund um das NSU-Trio waren im Übrigen der Thüringer Verfassungsschutz und andere Geheimdienste mit mehreren V-Leuten auch in der Neonazi-Truppe Thüringer Heimatschutz frühzeitig aktiv, in denen ja die späteren Mörder organisiert waren. Von den etwa 140 Mitgliedern dieses Heimatschutzes sollen 40 V-Leute gewesen sein. Unterschiedlicher Provenienz, das heißt unterschiedlicher Geheimdienste. Zu den herausragenden Informanten gehörten der vorbestrafte Thomas Dienl, Deckname Küche. Warum? Naja, der war von Beruf Koch. Sowie der kaufmännische Angestellte Tino Brandt alias Otto. Nach Aussagen des damaligen Thüringer Verfassungschefs Röver, eine sehr skurrile Gestalt, wie wir wissen, habe man den umtriebigen, für die nationale Sache streitenden Tino Brandt in seiner Spitzelzeit angeblich eng geführt und streng überwacht. Und dennoch, oder gerade deswegen, konnte er in führender Position den militanten Thüringer Heimatschutz auf- und ausbauen und mit seinen Spitzelhonoraren mitfinanzieren. Der geheimdienstlich, so stark wie gesagt, geheimdienstlich unterwanderte Thüringer Heimatschutz war im Übrigen die Keimzelle der Terrorgruppe NSU, die sich praktisch unter den Augen der Geheimdienstzuträger und ihrer Auftraggeber aus dem Thüringer Heimatschutz heraus entwickeln konnte. Eigenartig. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, aber so war es. Aus Geheimberichten, die mir ja inzwischen vorliegen, wird deutlich, dass zumindest der vom Verfassungsschutz mit etwa 200.000 D-Mark gut bezahlte V-Mann Tino Brandt dem Nazi-Trio auch nach dessen Mordphase tatkräftig geholfen hatte, weiterhin im Untergrund zu leben und sich dem Zugriff der Polizei erfolgreich zu entziehen. Brandt soll seinem V-Mann-Führer von den Kontakten zwar berichtet haben, Informationen allerdings, die offenbar nicht an die Polizei weitergeleitet wurden, obwohl es sich doch um gravierende Straftaten handelte. Nun, im Laufe der letzten 20 Jahre kann man sagen, ist ein regelrechtes Netzwerk aus Spitzeln, aus Agent Provocateur, aus verdeckten Ermittlern in allen Neonazi-Szenen entstanden. Und niemand weiß so recht, wie viele V-Leute und geheime Informanten für den Verfassungsschutz eigentlich arbeiten. Diese Unkenntnis liegt, naja, in der Natur der Sache. Aber es dürften bundesweit und in allen Beobachtungsbereichen mehrere tausend sein. Zugegeben, eine reine Schätzung, die den Kabarettisten Jürgen Becker zu dem bösen Scherz verleitete, bei Nazi-Aufmärschen sei er sich oft nicht ganz so sicher, ob es sich um echte Nazis handelt oder um einen Betriebsausflug des Verfassungsschutzes. Tja, und in dieser kabarettistischen Übertreibung, da liegt ein wahrer Kern. V-Leute oder auch gerne menschliche Quellen genannt, zählen ja zu den klassischen und zugleich wichtigsten Informationsquellen eines Geheimdienstes, nicht nur hierzulande, sondern das ist weltweit so. Sie werden vom Verfassungsschutz in aller Regel mit mehr oder weniger Druck und mit verlockenden Versprechungen rekrutiert. Die Anwerbung geschieht etwa nach einer Straftat oder im Gefängnis oder wenn der Anzuwerbende verschuldet ist, Drogen konsumiert oder in einer persönlichen Krise steckt. Also, wenn er leicht erpress- oder verführbar ist. Dafür wird er vorher ausspioniert. Ne? Wo liegen seine Schwächen? Wo kann man eingreifen, um ihn zu dieser Tätigkeit zu rekrutieren? V-Leute, das gehört zum System, stammen aus den jeweils zu beobachtenden Szenen. Also handelt es sich im rechtsextremen Spektrum um hartgesottene Neonazis, um gnadenlose Rassisten und eben nicht selten um Gewalttäter. Über seine bezahlten V-Leute verstrickt sich dann der Verfassungsschutz fast zwangsläufig in kriminelle Machenschaften. Letztlich kann man sagen, der Verfassungsschutz ist über sein unkontrollierbares V-Leute-Netz selbst Teil des Neonazi-Problems geworden. Jedenfalls konnte er, wie wir sehen und erkennen mussten, nicht ansatzweise zu dessen Lösung oder Bekämpfung beitragen. Nicht-kriminelle V-Leute in rechtsextremen Szenen sind im Übrigen kaum vorstellbar. Denn V-Leute können sich ja eben gerade in ihrem gewaltgeneigten Umfeld nicht als stille Beobachter verhalten, sonst würden sie eben, wie gesagt, als Spitzel auffallen. Und hinzu kommt natürlich der Drang, die finanziellen Quellen sich zu erhalten, weil der V-Mann ist ja nur dann lukrativ sozusagen, wenn er brisante Informationen, was immer davon zu halten ist, liefert, für die er dann honoriert wird. Und viele V-Leute erhalten darüber hinaus ein regelrechtes Salär, das bei langfristigen Engagements in die Hunderttausende gehen kann. Damit finanziert und fördert der Verfassungsschutz die Objekte und Strukturen mit beträchtlichen Summen, die er lediglich beobachten und bekämpfen soll. Am Rande bemerkt, eigentlich müssten die Spitzel ihre Einnahmen ja korrekt versteuern. Doch eine Einkommensteuererklärung bleibt Ihnen, warum? Naja, aus Geheimhaltungsgründen erspart. Der Verfassungsschutz führt bereits einen günstigen Steuersatz von gerade mal 10% pauschal an das Finanzamt ab. Ja, wäre ja mal ein interessantes Modell für eine vereinfachte Steuerreform. Naja, Bierdeckel, ja. Mit ihrer Käuflichkeit begeben sich V-Leute ja in ein fatales Abhängigkeitsverhältnis zum Verfassungsschutz, das sie erpressbar und produktiv macht, um sich eben die Vergünstigungen zu erhalten. Und Beispiele gibt es leider hierfür genug. Dabei schrecken manche noch nicht einmal vor der Gründung terroristischer Gruppen, vor Waffenbeschaffung, Mordaufrufen, Brandstiftungen zurück, die ohne ihre Aktivitäten möglicherweise nicht zustande gekommen wären. V-Leute sind eben weder Pastorentöchter, noch Ehrenmänner, noch reuige Sünder oder Agenten des demokratischen Rechtsstaates, sondern sie sind staatlich alimentierte Nazi-Aktivisten. Der Verfassungsschutz sichert ja seinen V-Leuten Vertraulichkeit zu. Ihre heimliche Nebentätigkeit und Identität soll eben Dritten gegenüber verheimlicht werden. Einerseits, um sie nicht frühzeitig zu verbrennen, das heißt also zu enttarnen. Andererseits, um sie vor Racheakten der Ausspionierten zu schützen. Diese amtliche Verdunklungsstrategie hat gravierende Folgen. Auswirkungen nämlich auf die Kontrolle des V-Mann-Einsatzes, aber auch auf Gerichtsverfahren zum Beispiel, in denen V-Leute eine Rolle spielen. Der alles dominierende Quellenschutz führt fast zwangsläufig zu teils nicht öffentlichen Geheimprozessen, in denen dann Akten manipuliert, Zeugen gesperrt werden oder nur mit eingeschränkter Aussagegenehmigung auftreten dürfen oder aber sogenannte Zeugen vom Hörensagen aufgefahren werden, die dann dem Gericht über Erkenntnisse aus zweitem Munde berichten. Also die V-Mann-Führer über das, was der V-Mann gesagt hat, alles anonym. Dieses Geheimhaltungssystem des Verfassungsschutzes umschlingt dann eben auch Justiz und die parlamentarische Kontrolle ohnehin, die ihrerseits ja wieder geheim abläuft. Also ein ganz, ganz großes Problem, das ist eigentlich die Krux mit Geheimdiensten. Nun, Recherchen im Geheimdienstmilieu sind naturgemäß schwierig und mühsam durchzuführen, zumal wenn man, wie ich eben, selbst unter geheimdienstlicher Dauerüberwachung stand und aus Gründen stand oder steht? Stand. Also bisher stand. Ne? 2008 offiziell eingestellt mit der bemerkenswerten Begründung während des Verfahrens, kurz vor dem Urteil, mit der bemerkenswerten Begründung, die Bedrohungslage in der Bundesrepublik habe sich geändert. Und man müsste die knappen Ressourcen nun anderweitig einsetzen. Gut, ne? Ja, da wissen wir jetzt Bescheid. Ja. Also ich möchte nur so viel kurz sagen, weil ich nicht wirklich aus dem Nähkästchen plaudern kann, wie die Recherchen abgelaufen sind, weil das war sehr, sehr kompliziert, um der Beobachtung zu entgehen, Dinge zu machen, also unter konspirativen Umständen, damit es eben nicht auffällt und ich auch mit geheimem Material, das mir ja dann irgendwie zugänglich gemacht wurde, das auch auswerten konnten, sonst wäre das Buch nicht so entstanden und wäre auch nicht in dem Maße brisant, denn letzten Endes habe ich dieses Buch, in dem Buch schon das beschrieben, was wir heute mit Erstaunen und Entsetzen zur Kenntnis nehmen müssen. Oder diejenigen, die dafür verantwortlich sind, eigentlich zur Kenntnis nehmen. Naja, nur so viel. Um Licht ins Dunkel zu bringen, hatte ich erstmal systematisch Gerichtsurteile und Prozessunterlagen ausgewertet, die über die kriminellen Karrieren vieler V-Leute Auskunft geben. Und dabei musste ich feststellen, dass sogar Strafurteile aus Gründen des Staatswohls geheim gehalten werden und den Vermerk VS vertraulich tragen. Und dennoch an solche Urteile zu gelangen, erfordert natürlich entsprechend Aufwand und Ausdauer. Darüber hinaus habe ich etliche Gespräche geführt, durchgeführt und ausgewertet, wie gesagt, unter teils konspirativen Umständen, mit Tätern, mit V-Leuten, und dafür musste ich tatsächlich auch ins Gefängnis, um diese V-Leute aufzusuchen, und Gespräche mit Opfern, darüber hinaus Staatsanwälte, Richter, Anwälte, Geheimdienstler und Politiker. Das Erschreckendste nun, was ich bei meinen Recherchen zu meinem Buch Geheime Informanten erfahren musste, ist, dass der Verfassungsschutz seine kriminell gewordenen V-Leute oft genug deckt, systematisch sogar gegen polizeiliche Ermittlungen abschirmt, um sie eben weiter in der Szene zu halten und weiter abschöpfen zu können, anstatt sie, wie das notwendig wäre, unverzüglich abzuschalten. Ich nenne ein paar Beispiele, zwei Beispiele. Das illustrieren ganz, ganz besonders die V-Leute Toni Stadler, V-Mann aus Brandenburg, und Mirko Hesse, V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Sie hatten die Neonazi-Musikszene fest im Griff und unter den Augen des Verfassungsschutzes mit CDs versorgt, in denen Volksverhetzung betrieben und zum Mord an Juden, Künstlern und Politikern aufgerufen wird. Titel einer der CDs: Noten des Hasses. Zu den Opfern dieser Mordaufrufe gehören der ehemalige Vize des Zentralrats der Juden, Michel Friedmann, der mittlerweile verstorbene Schriftsteller Stefan Heim, die ehemalige Vorsitzende der Zuwanderungskommission Rita Süssmuth sowie die Fernsehmoderatoren Alfred Biolek, Hella von Sinnen und Lilo Wanders. Ich möchte hier darauf verzichten, diesen widerlichen Text zu rezitieren. Er ist zusammen mit etlichen anderen im Buch dokumentiert. Diese CD löste nach ihrem Erscheinen bundesweit helles Entsetzen aus. Doch trotz Mordaufrufs und öffentlicher Empörung unternahm der Verfassungsschutz nichts, um den Vertrieb durch seine V-Leute stoppen zu lassen. Obwohl er dazu alleine schon zum Schutz der Opfer verpflichtet gewesen wäre. Stattdessen ließ er sogar noch die Planung einer zweiten Auflage zu. Erst viel später hat die Berliner Polizei dem Spuk ein Ende bereiten können, und zwar ohne Zutun des Verfassungsschutzes, ja sogar gegen den Widerstand des V-Mann-Führers Dirk Bartok. Der hatte nämlich, wie Abhörprotokolle der Polizei beweisen, seinen Schützling mehrfach mit konkreten Hinweisen vor Polizeimaßnahmen gewarnt. Daraufhin legte dieser V-Mann auch einen Bunker an, auf Drängen seines V-Mann-Führers, ein konspiratives Lager, in dem dann, Poster der Waffen-SS, Hitlerbilder, Hitlergruß und Hakenkreuze, indizierte DDs und dergleichen gelagert wurden. Als die Polizei dann tatsächlich eine Durchsuchung bei Toni Stadler anberaumte, da tauschte Dirk Bartok, der V-Mann-Führer aus dem Verfassungsschutz, den Tatcomputer seines V-Mannes gegen einen sauberen Computer aus, quasi, wie es hieß, als Polizeifutter. Als wenig später die Durchsuchung tatsächlich stattfand, da beschlagnahmten die Polizeibeamten arglos den vollkommen neutralen, geliehenen Amtscomputer, der sich, wie das Landeskriminalamt dann später enttäuscht feststellen musste, in jungfräulichem Zustand sich befand. Und Stadler bedankte sich dann artig für diese Beweismittelunterdrückung durch den Verfassungsschutz und konnte fortan seinen eigenen Computer mit volksverhetzenden Texten, den er ja erfolgreich versteckt hatte, weiter benutzen. So laufen Abschirmungsmaßnahmen. Die Verfassungsschützer wollten offenbar ihren Top-Agenten, in Anführungszeichen Top-Informanten, Toni Stadler in der Musikszene nicht verlieren, denn sie dachten ja langfristig und wollten weiterhin an vorderster Musikfront dabei sein, um Informationen abschöpfen zu können. Sie berauschten sich sozusagen an der Exklusivität ihrer Erkenntnisse, aber daraus erfolgt natürlich gar nichts, und wollten keinesfalls teilen und schon gar nicht mit der Polizei, zu der sie traditionell in einem gepflegten Konkurrenzverhältnis stehen. Es sei absolut befremdlich, dass Menschen von staatlich bezahlten V-Männern bedroht würden. Das sagte die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, die von dem musikalischen Mordaufruf ja unmittelbar betroffen war. Auch Michel Friedmann zeigte sich zutiefst bestürzt, dass V-Leute des Staates beim Vertrieb des Mordaufrufs eine führende Rolle gespielt haben. Zitat: Dass die Sicherheitsbehörden mittlerweile ein Teil der Bedrohung geworden sind, erschüttert und verunsichert mich. Also man kann dieses Zitat tatsächlich ein bisschen verallgemeinern. Der Verfassungsschutz ist in der Tat eine Bedrohung. Und auch aus den Thüringer Zusammenhängen NSU ist klar geworden, dass der Verfassungsschutz Fahndungsmaßnahmen der Polizei torpediert hat und seinen braunen V-Leuten polizeiliche Observationen und geplante Durchsuchungsaktionen verraten hat. Und das nennt man ja eigentlich psychische Unterstützung und Beihilfe zu Straftaten. Das ist zwar strafbar, doch die Verfassungsschutzverantwortlichen sind dafür nie zur Rechenschaft gezogen worden, selbst wenn durch dieses Verhalten unbeteiligte Personen schwer geschädigt wurden. Auch dieser V-Mann-Führer, Dirk Bartok, da ist zwar ein Verfahren eingeleitet worden vor dem Landgericht in Cottbus, aber das ist kurze Zeit später wegen geringer Schuld und mangels öffentlichen Interesses eingestellt worden. Der V-Mann selber ist zu 2 Jahren mit Bewährung verurteilt worden. Ihm wurde allerdings das rechtswidrige Verhalten des Verfassungsschutzes zugute gehalten und hat dafür dann ein bisschen weniger aufgebrummt bekommen. So, das war es mit den Beispielen. Noch ganz kleine, kurze Worte, grundsätzlich aktuelle Bemerkungen zum Verfassungsschutz. Inzwischen glauben ja immer weniger Menschen an das Märchen vom Verfassungsschutz, der Verfassung und Demokratie schütze. Immer mehr Menschen erkennen, dass der ideologische Verfassungsschutz nicht nur durch seine Pannen und Skandale, sondern allein durch sein reguläres Wirken der Verfassung und der politischen Kultur in diesem Lande wesentlich mehr geschadet hat, als er vorgeblich der Verfassung und einer noch recht eingeschränkten Demokratie nützt. In Wirklichkeit trägt dieses angebliche Schutzorgan einen euphemistischen Tarnnamen oder Decknamen, hinter dem sich ein gemeiner Geheimdienst versteckt, mit clandestinen Strukturen, Mitteln und Methoden und der Lizenz zu Gesinnungsschnüffelei und Infiltration. Ein, wenn man es knapp sagt, ein antikommunistisch geprägter, skandalgeneigter Inlandsgeheimdienst, der seine eigene altnazistische Vergangenheit bis heute nicht aufgearbeitet hat, der im Kampf gegen Neonazis versagt, der Verfassung und Demokratie gefährdet und öffentlich nicht kontrollierbar ist. Und genau da liegt der Hase begraben. Gerade in seiner Ausprägung als Geheimdienst ist der Verfassungsschutz Fremdkörper in der Demokratie. Warum? Weil er demokratischen Prinzipien der Transparenz und der Kontrollierbarkeit widerspricht. Und solche Geheimorgane neigen natürlich zu Verselbstständigung und zu Machtmissbrauch. Und tatsächlich lässt sich, Ulla hat es ja uns nahegebracht, die 62-jährige Verfassungsschutzgeschichte auch als Geschichte von Skandalen und Bürgerrechtsverletzungen schreiben. Und solchen freiheitsschädigen, intransparenten, kontrollresistenten, ja, demokratiewidrigen Institutionen gehört die Lizenz entzogen. Also, Auflösung des Verfassungsschutzes, ich würde durchaus sagen, sozialverträglich. Wir haben ein gutes Beispiel, Niedersachsen. Niedersachsen, es gab mal eine rot-grüne Regierung. Es soll ja inzwischen wieder eine neue geben. Die damalige, Anfang der 90er Jahre, da war ich noch mit dabei. Ne? Da habe ich noch beratend die grüne Regierungsfraktion zur Seite gestanden und wesentlich mitgewirkt an einer Liberalisierung oder rechtsstaatlichen Zähmung des hiesigen Verfassungsschutzes. Vielleicht weiß es noch der eine oder die andere oder vielleicht auch nicht mehr. Dieses Verfassungsschutzgesetz, das wir da seinerzeit zustande gebracht haben, dürfte das liberalste Verfassungsschutzgesetz der Bundesrepublik, in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen sein und wahrscheinlich sogar weltweit das liberalste Geheimdienstgesetz. Wir haben die Hürde hochgeschraubt, ab der der Verfassungsschutz überhaupt tätig werden durfte, nämlich nur bei Gewaltorientierung und nicht im Gesinnungsbereich. Da hatte er da kaum noch was zu tun. Das war die Perspektive dieser Menschen war in Flöten gegangen. Wir haben ja auch etliche, wir haben das reduziert, wir haben etliche der Leute in den Umweltbereich verschoben. Ja, wir hatten gesagt, da gibt es auch was zu schnüffeln, ganz klar. Ja, natürlich, Sie müssen was tun und Sie können schnüffeln im Umweltbereich. Da gibt es etliches zu tun. Und die Finanzen sind runtergeschraubt worden. Diese Reform, die muss man sich noch mal genau angucken, vor allem, wenn wir jetzt eine neue rot-grüne Regierung haben. Und eigentlich ist in der Tat, ich präferiere die sozialverträgliche Auflösung. Also nicht Untertagebau und sowas, ne, sondern Umweltbereich. Nun, diese Überlegungen sind im Übrigen, dem steht nicht etwa das Grundgesetz entgegen und auch keine Landesverfassung, denn danach muss der Verfassungsschutz keineswegs als Geheimdienst ausgestaltet werden. Da steht nichts drin von geheimen Mitteln und Methoden, überhaupt nicht. Gut ausgestattete, öffentlich kontrollierbare Dokumentations- und Forschungszentren würden meines Erachtens die Rechtsentwicklung und Bedrohungen für Gesellschaft und Verfassung ohne riskante und gefährliche Methoden und ohne ideologische Scheuklappen erforschen und erklären können, dafür aber mit wesentlich besseren diagnostisch-analytischen Fähigkeiten. Alles andere ist Sache von Politik und Zivilgesellschaft, und im Fall von Gewaltorientierung und strafbaren Handeln Sache von Polizei und Justiz. Auch da muss man natürlich genau hingucken, aber so ist die Sache. Und in den nächsten Tagen wird ein Memorandum von Bürgerrechtsorganisationen erscheinen, die genau dieses fordern. Ja, wir können gerne nachher noch in der Diskussion über die, sagen wir mal, Reformvorstellungen aus Berlin diskutieren und was das tatsächlich bewirken würde. Ein ganz großes Problem, denke ich, was uns da ins Haus steht, nämlich das Problem, dass der Verfassungsschutz womöglich gestärkt aus dieser Krise hervorgehen wird. Da müssen wir ganz besonders aufpassen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich höre jetzt endlich auf und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Okay. Das ist immer so ein Kampf mit dem Mikrofon ohne Lesebrille. Ja, so viele V-Leute. Unglaublich. Also eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es nicht die Frage, ob und wann die NPD verboten wird, sondern wann die NPD in den öffentlichen Dienst übernommen werden muss. Ja. Es sind Signale, muss ich sagen. Es gibt auch vom NSU-Prozess sehr interessante Signale, auch sprachlich. Ich möchte nur ein Beispiel erzählen. Ich bin sehr froh, dass der Rechtsanwalt-Kollege Gewitter nicht zur Verfügung stand, denn sonst hätte sich die Liste der Strafverteidigerinnen im NSU-Prozess folgendermaßen gelesen: Heer, Sturm, Stahl, Gewitter. Die ersten drei. Das ist wirklich ein Zitat. Ich habe es nicht glauben wollen, aber so ist es. Gut, nun geht es gleich in die Diskussion. Ich möchte euch vorher noch zur Entspannung ein kleines Lied singen. Ich habe das geschrieben als, Werbehymne für ein Bundesland. Ich bin gerade dabei, den gleichen Auftrag für das Land Thüringen auszuführen. Bitte schön. Lauter? Ja, das ist gut. Magst du Militäroutfit in Tarnoliv? Mach dich dunkle Haut ein bisschen aggressiv.
Dann komm
zu uns hier nach Brandenburg. Sich sanft das Mondlicht auf den Glatzen bricht und ein Wehrmachtsveteran von Deutschtum spricht, wird's gemütlich hier in Brandenburg. Ein deutscher Mond scheint auf deutsches Land. Jägerland ist völlig abgebrannt.
Lagerfeuer, das die Seele wärmt. Erinnert dich daran, wofür dein Vater heut noch schwärmt. Wenn aus rauen Männerkehlenlied gut dringt und unser ganzes Fähnlein in Bier ertrinkt, kommt richtig Stimmung auf in Brandenburg. Nach 60 Jahren schöpfen wir noch aus dem Vollen. Brandenburg ist überall, wenn wir es wollen. Komm zu uns hier nach Brandenburg. We didn't beep beep bap boop boop bap boop boop.
Wir würden vorschlagen, eine 10-minütige Pause, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen, wenn ihr damit einverstanden seid.